Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
Einen wunderbaren guten Morgen, Manu.
Stefan.
Hey.
So gut.
Wir haben den Kaffee mega lange nicht gesehen.
Ja.
Wir haben es mega lange nicht gesehen.
Ja, Auffahrt.
Genau. Letzte Woche an der Synode in Bern.
Mhm.
Dann war Auffahrt.
Ja.
Und schon hocken wir wieder hier.
Ja, ja, schon fast. Kurz vor den Entzugserscheinungen. Mhm. Apropos Entzugserscheinungen, Stefan.
Oh.
Die stehen mir ja schon gröber bevor.
Was willst du deine Liebe zu Starbucks kündigen?
Nein, Entzugserscheinungen im Blick auf dich und deine Präsenz.
Oh,
ja, ja. Letzte Woche ist es ja offiziell gemacht worden. Du hast es auch auf Facebook gepostet, dass du ab dem Sommer bzw. ab dem September eine neue Aufgabe übernimmst. In der EKS, Evangelische Kirche Schweiz. Stefan, ich habe mich... Wie soll ich sagen? Ich habe mich schwer tun, überhaupt bei Facebook etwas anzuschreiben. Nicht, weil ich bin dir nicht gram, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich freue mich mega für dich. Und ich glaube auch, dass es wirklich stimmig ist, dass das ein Job ist, der auf dich zugeschnitten ist. Aber ich bin so ein bisschen im Verdrängungsmodus.
Ja, das machen wir jetzt auch noch. Jetzt verdrängen wir das, bis es so weit ist.
Weil ich einfach denke, wie soll das gehen? Wenn ihr am Montagmorgen uns nicht mehr seht. Und
ja, das ist wirklich sehr schade. Ich finde auch so, anders werden wir irgendwie herbekommen und die werden ja sicher immer noch Festli machen, wo ich ab und zu eingeladen bin. Oder so.
Bestimmt.
Von dem her, dort mache ich mir nicht so Sorgen, dass es so ganz grundsätzlich abreißt. Aber stimmt schon, so der Montagmorgen anzufangen mit Schall und Rauch ist schon einfach immer mega toll. Und ich selber mache es jetzt so, ich drücke es einfach weg und dann sind Ferien. Und dann sieht man sich noch kurz und dann machen wir ein rauschendes Abschiedsfest und dann
schauen
wir, was kommt.
Dann schauen wir,
wie der Montagmorgen wird ohne Mann.
Ja, aber erzähl doch gleich noch rasch, was du vorhast und was dich voraussichtlich erwartet.
Hey, eben, vieles von dem, was kommt, ist irgendwie noch so... In der Entstehungsphase, muss ich vielleicht sagen. Also so ganz offiziell heisst mein Job nachher, dass ich Leiter bin von Theologie und Ethik und der persönliche Assistent von der Präsidentin von der EKS. Und das wird heissen, ich werde mich viel so mit politischen, gesellschaftlichen, ethischen Fragen auseinandersetzen, das aber nicht allein machen, sondern in einem Team. Und das Team wiederum schafft zusammen mit anderen Leuten, die zum Beispiel im Bereich Ökumene oder Diakonie oder so unterwegs sind.
Mhm.
Und wir probieren eigentlich so, den Rat von der EKS dabei zu unterstützen, politische Themen einzuschätzen, zu wichtigen gesellschaftlichen Fragestellungen können eine Position zu beziehen und vor allem auch mal zu entscheiden, zu was bezieht man eigentlich eine Position und wo nicht.
Ja.
Genau, also so die Arbeit eigentlich, was so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, könnte man sagen, oder?
Ja.
Von der EKS.
Mhm. Genau. Also theologisch und irgendwo strategisch, kommunikativ. Ja, das ist mega spannend. Ich habe das mitbekommen, auch wo die Stelle ausgeschrieben worden ist und denkt, das ist jetzt halt schon etwas, wo sehr gut auf dich passt.
Ah, oh, schön.
Und ich hoffe wirklich, um das jetzt auch da einfach mal offiziell festhalten, ich hoffe, dass du extrem glücklich wirst in dieser neuen Aufgabe und ich hoffe gleichzeitig, dass wir irgendwo auch eine gewisse RefLab-Verbindung halten können und freundschaftlich sowieso.
Ja, das fände ich mega toll. Also freundschaftlich mache ich mir im Fall wirklich nicht so Sorgen.
Ja.
Aber ich glaube auch, dass es immer wieder Sachen geben, wo wir wie automatisch werden zusammenarbeiten. Und gell, für mich ist es schon so gewesen, es hat viel für die neue Stelle gesprochen. Also Arbeitsort und eine neue Aufgabe. Ich meine, du weißt das. Ich kann nicht 10 Jahre das Gleiche machen.
Ja, ja, ja.
Ich werde irgendwann
noch. Ja, ja.
Und auf der anderen Seite, ich bin ja jetzt gut 6 Jahre hier in Zürich und es ist wirklich so, Friederike, die jetzt mittlerweile unsere Chefin ist, zu euch im Team natürlich und dann gerade wir zwei nochmal speziell, das sind einfach schon sehr, sehr enge, menschliche Verbindungen, wo man so denkt, wird es je wieder so ein Team geben, zum Zusammenarbeiten. Und es ist mir also nicht so leicht gewesen, es ist mir recht schlecht gegangen, bis ich es entschieden habe. Also so vom Moment, wo ich mir es wirklich so ganz ernsthaft überlegt habe, bis ich es entschieden habe, das war eine harte Zeit gewesen und hat mich wirklich so ein bisschen daran erinnert, wie wenn eine Beziehung abbrichst.
Ja. Ja,
das
ist
wirklich so gesehen, Fall.
Ich muss auch sagen, ich habe dich...
schlecht geschlafen und alles.
Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe dich in diesen 2 oder bald 3 Jahren noch nie so nachdenklich erlebt, wie in dieser Zeit, wo du mit dieser Entscheidung gerungen hast. Ja. Von dem her habe ich dir auch angemerkt, wie ernsthaft und substanziell der Schritt irgendwie für dich war. Und, ich sage, was bedeutet das jetzt? Es bedeutet ja in erster Linie mal, dass wir jetzt einfach die Woche und knapp Monate, wo uns noch bleiben, einfach umso mehr geniessen.
Genau, so machen wir es. Ja. Das ist so wie mit dem begrenzten Leben üben wir das jetzt im Kleinen viel Unbedeutenderen.
Ja.
Dass wir so sagen, okay, verlängern können wir es nicht. Und es hilft auch nicht zu sagen, es gibt nachher irgendein Paradies, wo wir einfach als frei miteinander all das wieder aufnehmen und es wird sicher alles weitergeführt werden. Nein, es wird nicht so sein, es wird aufhören. Aber es wird nachher dann etwas Tolles kommen.
Ja.
Und bis dahin geniessen wir es.
Ja.
Und das finde ich so einen schönen Grundton, um dann auch aufhören. Und vielleicht gerade in diesem Zusammenhang, ich höre immer wieder von unseren Hörerinnen und Hörern, also ich meine jetzt wirklich explizit Schall und Rauch, gell? Nicht ausgeglaubt, wo wir viel mehr Kontakt haben, dass es wirklich die eine oder die andere gibt, wo uns wirklich wöchentlich hören und sich auch freuen auf die Folge. Und ich fände es schön, wenn wir uns zum Beispiel noch könnten sehen beim Sommerfest, das wir machen. Sommerfest ist am 24.
Juni. Ja.
Juni. Und zwar eigentlich direkt bei uns im Office, also gerade einsteigen unterhalb von dort, wo wir jetzt aufnehmen. Und das wäre schon noch toll. Irgendwie so ein paar Leute, die
jetzt vielleicht
zuhören, dann dort zu sehen. Also reserviert euch das mal. Es wird irgendwie so ab 6 Uhr zu oben sein. Es wird noch irgendeine Podcast-Aufnahme geben. Und es wird Grill und Bier und Scheiaweia sein. Also wäre mega toll, wenn die einen oder der andere dort noch dazukommen.
Ja, genau.
So der richtige Abschied, den machen wir dann natürlich erst Ende August. Aber Sommerfest nochmal so ganz fröhlich und unbeschwert und ohne Abschiedsgedanken noch einmal zusammen sein, das wäre cool.
Ja.
Das heisst jetzt aber auch, Manu, wir haben nur noch 4 Folgen, Schall und Rauch, die wir aufnehmen.
Krass. So genau habe ich es noch gar nicht zählt. Das sind dann die Sachen, die im Verdrängungsmodus natürlich nicht mehr laufen. Ich zähle dann nicht die verbleibenden Folgen. Aber,
Nein, für mich heisst das, wir müssen jetzt endlich substanziell werden und über die richtigen Themen reden, Manu, die wir nie haben gemacht.
Jetzt haben wir noch 4 Mal, um unsere Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit als theologische Zeitgenossen zu beweisen.
Ja. Also ich wirf das erste grosse Thema in den Ring. Gibt es Serien, die so krank sind, dass auch ich sie nicht mehr meinen Kindern schaue? Ja, das gibt es. Ich habe gestern die Erfahrung gemacht, bin so ein bisschen müde gewesen und wir haben so gedacht, Fernsehnacht und so. Und dann haben wir auf Netflix Finger weg schauen.
Kennst du Finger hör weg? Doch auf. Nein, ehrlich.
Hey, das ist so creepy.
Aber was du für Idee hast, dass mit den Kindern überhaupt in den Weg? Mit den Kindern schaust du so etwas? Das ist ja schrecklich.
Nein, eben, wir haben dann
das nachher wirklich abgebrochen. Das ist doch das irgendwie, wo sie ein paar so...
Ich meine, wo der andere nachher hat gesagt, dass sein Pimmel so gross ist wie die Deodose. Und einfach beide Kinder uns so angeschaut, haben wir so wie gemerkt, okay, jetzt ist echt Zeit für einen Abbruch.
Hey, nein. Nein, Stefan, das ist ja jetzt wieder, also sorry, aber also alle Pädagogen unter uns, spart euch Mühe, ein Mail zu schreiben. Es nützt nichts mehr beim Stefan. Ich habe es schon ein paar Mal probiert. Aber ich habe nur, der Trailer hat es mir immer wieder angezeigt. Das spricht gegen den Algorithmus von Netflix, weil ich wirklich nie so Zeug schaue, weißt? Aber das hat es mir ständig angezeigt. Und ich habe immer gedacht, wie dumm ist das? Irgendwie, also für die es gar noch nie mitbekommen haben. Also die Grundidee ist, glaube ich, irgendwie, dass sie 20 oder wie viel auch immer wunderschöne Models.
Es sind glaube ich, 6 Jungs, 6 Frauen.
Ja, okay. So. Also aber einfach 5, so ja. Richtig so wie aus dem Katalog bestellt. nicht, wie soll ich sagen, es, viele von ihnen sind schon auch Opfer von einer ungerechten Intelligenzverteilung, das muss man schon sagen. Aber sie sehen sehr gut aus und sie müssen irgendwie eine Woche oder zwei Wochen oder keine Ahnung, müssen sie miteinander auf einer einsamen Insel oder was verbringen.
Und sie probieren natürlich so jeden Typ, weißt du, den dort zu haben, oder?
Ah, ja.
Also so der eine sieht dann irgendwie so ein bisschen aus wie Jesus mit dem Sixpack, oder? Und er ist so der tiefe Philosoph.
Ja.
Wo sich wirklich so die ganz, ganz tiefen Gedanken
macht. Ja, wo im Mond schaut und einfach brüllen, oder?
Wenn man ihn so fragt, ja, über was denkst denn du so nachher, oder? Dann schaut er so ganz bedeutungsschwanger in die Kamera und sagt so, ja, ich denke wirklich sehr viel nachher. Besonders auch über Monogamie. Und ob das ein gutes Konzept ist. Und weißt du, denkst so, das ist ein lustiger Joke, aber das ist ernst gemeint. Das ist wirklich so inszeniert, oder?
Hey, nein. Ja. Und eben, die Idee ist, darum heisst es Finger weg, sie müssen miteinander Zeit verbringen und dürfen keinen Sex haben.
Genau.
Wie wenn jetzt das für irgendwie so brünftige Models quasi die ultimative Challenge wäre, eine Woche
und ich
miteinander
so,
unterwegs sein.
Denke ich, verarschen uns doch nicht, oder? Wir wissen doch ganz genau, dass die den ganzen Tag nichts anderes zu euch nehmen als irgendwelche Casein-Shakes. Und wahrscheinlich habt ihr einfach bleigen wie blöd, aber Hauptsache euch ein Sixpack überlebt noch. Also die haben mit dem huren Kaloriendefizit, wo die dort sind, ganz sicher nicht Energie für Sex, oder?
Hey, nein. Ja, sowieso. Also es ist ein Menschenbild dahinter, das zum Gruseln ist, oder? Es ist wirklich die Idee dahinter, dass zumindest attraktive Menschen sind ja wirklich so, also Hässlichkeit hat keinen Platz in dieser Serie, mindestens attraktive Menschen es gar nicht schaffen, eine Woche miteinander zu verbringen, ohne über sich herzufallen.
Genau, also, das ist das Menschenbild. Aber Manu, wenn wir gerade bei den schrecklichen Menschenbildern sind, dann müssen wir vielleicht noch kurz über eine andere Serie schwätzen. Also keine Angst, wir machen nicht Popcorn-Culture, wir machen das so ganz oberflächlich und kursorisch. Hast du Germany's Next Topmodel geschaut, diese Season?
Nein, ich habe Rezo seinen Verriss von Germany's Next Topmodel geschaut.
Geil gefunden.
Los, es ist so, jemand hat das gepostet auf Facebook und quasi im Namen von Rezo Absetzung von dieser Show gefordert und gesagt, dass so etwas überhaupt noch erlaubt ist, kann er sich nicht vorstellen. Und, so. Und dann habe ich mich natürlich, liberale Grundinstinkt, habe ich mich natürlich gewehrt dagegen und gesagt, das kann doch nicht sein, dass man so etwas verbietet. Oder? Es sollte einfach niemand schauen, oder? Weil ich an diesem Rezo.
Und wahrscheinlich hast du in dem Moment geschnallt, Stefan schaut das mit seinen
Kindern. Aber ich habe hast du den mal gesehen, der Rezo hat so Zusammenschnitt und gesagt, warum das moralisch bedenklich ist und so. Und ich teile ja die Bedenken von ihm, teile ich ja. Ich teile einfach nicht den regulatorischen Impuls, um zu sagen, ergo, so Shows werden verboten, verboten, weißt du? Nein, also.
Nein, was ich einfach krass finde, ist so, Germany's Next Topmodel ist jetzt etwas, schaue ich wirklich schon, ich würde sagen, seit etwa 10 Jahren.
Krass.
Nein, länger. Warte mal, das habe ich schon geschaut, als ich in Berlin... Also seit 2008. Und ich habe nicht immer jede Folge gesehen, aber schon so, dass ich so immer einen Gesamteindruck hatte über jede Staffel. Das schon. Und was schon auffällt, oder, ist so, wie sie probieren, dem Ganzen ein neues Image zu geben.
Ja, ja. Ich habe
schon letztes Jahr und vorletztes Jahr angefangen, so unter einem Diversity-Motto.
Exakt.
Oder? Und nachher hast du so... Body Positivity wird zu einem grossen Thema. Nachher müssen alle irgendeine krasse Migrationsgeschichte haben oder Gewalt erfahren oder irgendein Leiden oder so.
Und ältere Menschen haben es auch drin.
Genau. Jetzt mit älteren Menschen und sie müssen so voll zu Personalities gemacht werden und so. Und das Krasse ist einfach, du kaufst dem Ding das überhaupt nicht ab.
Nein.
Oder wie du weißt einfach noch, dass so in den ersten Jahren sei die einfach den Leuten gesagt, hey, hör mal auf Zucker fressen, die werden alle hure fett. Oder es gibt so 2013, das hat gestern jemand gepostet, darum komme ich jetzt gerade auf das, hat es das gegeben, dass sie wirklich so eine haben antanzen im Bikini dort. Und dann sind zwei Typen sie auf dem Messen mit so einem Massband und haben gesehen, dass ihre Hüftbreite um 2 cm zugenommen hat. Und dann hockt Heidi einfach so dort, ah schade, ich kann mich jetzt eigentlich mit dir freuen. Ich habe gemeint, du machst jetzt Sport und schaust ein bisschen, aber ja gut, dann ist es halt nicht so. Weißt du, wo du einfach so denkst, shit, Mann, du bist so kaputt. Du hast wirklich zwei Männer dort, der eine in einem Bikini, der sich ganz offensichtlich komplett unwohl fühlt in dieser Situation. Und übrigens, wirklich richtig, richtig schlank ist, das muss man noch sagen, richtig, richtig schlank ist, laufen messen und demütig sind, einfach vor einem Millionenpublikum.
Hey, es ist so kaputt.
Und dann kommst du und sagst, ich bin Queen of Diversity.
Ja. Oh, fuck nein. You. Ich habe einen Artikel gelesen letzte Woche. Ist witzig, dass ich so Zeug dann lese, obwohl ich wirklich ehrlich kann sagen, ich habe noch keine einzige Folge gesehen von dieser Show. Aber ein Artikel, wo das auch ein bisschen kritisiert hat, die ganze Diversity-Geschichte und sagt, irgendwie argumentiert hat, das sei eben sei nicht authentisch.
Nein, ist
und
voll
es
nicht.
Sei auch so völlig klischiert, dass wir jetzt quasi von jeder Schublade, die es dann gibt, irgendwie so einen exemplarischen Vertreter ins Feld führt und so. Also, ich finde...
Und das Krasseste daran ist, so, wenn du nachher das Finale schaust, du musst dir vorstellen, das ist nicht so wie Eurovision, dass es irgendwie ein Experten- und ein Publikum-Voting gibt.
Ja.
Oder dass es überhaupt eine Gruppe gibt von Expertinnen und Experten, die etwas voten würden. Oder das könntest du anrufen, sondern das ist einfach, das Heidi hat entschieden. Dann laufen die dann einfach so zu dritt. Dann sagt Heidi einfach, ja, jetzt weiss ich weiter, du leider nicht, sorry, tschüss. Und dann denke ich so, nach welchen Kriterien, warum genau? Und höchstwahrscheinlich, also es ist jetzt wirklich so, meine Vermutung ist, dass so ziemlich gleich feststeht, wer die Show wird gewinnen. Und die dann die Show wird gewinnen, die wird ziemlich sympathisch gezeichnet. Also, ja. Ich sage nicht, dass es scripted ist, weißt du, so im ganz engen Sinn. Aber schon so, dass es nachher so zusammengeschnitten wird, dass ändert Highlights von dieser Person drin sind.
Ja, logisch.
Und so, bei denen, die halt denen noch vor dem Finale müssen ausscheiden, oder? Da musst du irgendwie so anfangen, dass sie überehrgizig sind, dass sie zickig sind. Weißt du, so Zeug. Und ich glaube, das wird ganz bewusst.
Sicher. Also, da habe ich überhaupt keine Zweifel.
Also, ich glaube, das Harper's Magazine weiss, wen sie dort abdrucken, bevor das Final
ist im Fall. Ja, also da habe ich auch bei anderen Shows, was hat es noch gegeben, dass Deutschland sucht den Superstar oder was, und die Schweizer Äquivalent dazu, da ist doch im Voraus schon ganz, ganz vieles ist irgendwo angedenkt oder zum Teil wirklich ausscripted, auch nach einem Kriterium vom Publikumswirksamkeit. Ja, du kannst ja nicht irgendwie am Schluss im Finale oder in den letzten Runden irgendwie so ein paar komplett unbekannte Dödel stehen haben, sondern musst ja schauen, dass irgendwie die ihre Community, ihr Following schon mitbringen, wie sie Insta-Stars sind, die entsprechend weiterkommen. Ja, da musst du schon aus marketingtechnischen Gesichtspunkten darauf achten. Aber eben, ich kaufe das dann nicht so und ich kann da auch irgendwie nicht so mitgehen. Das Einzige, darum kenne ich zum Teil, wie heisst denn das? Bachelorette und so.
Ja, klar.
Darum kenne ich das.
Schaust du
das
auch?
Nein, ich habe auch noch keine Folge geschaut, aber ich habe immer die Zusammenschnitte bei Büssi-Zept eingeschaut. Und da habe ich mich köstlich amüsiert, aber mich immer gefragt, was sind das für Menschen, die so Sachen schauen? Ja, jetzt sitze ich einem gegenüber. Hey, nein.
Ja, also Bachelorette, das ist etwas, das schaue ich gerne. Finde ich auch immer recht gut gemacht. Nein, Quatsch. Das ist auch einfach recht schlimm.
Ja, es ist so trashy.
Es ist halt schon die Unterhaltung. Du musst nicht mehr denken.
Ja.
Und vor allem das Geile ist, du leidest gar nicht mit. Also so, Watson zum Beispiel, der immer darüber schreibt, oder? Die machen nachher so, es gibt im Moment das Team Heinz oder das Team, wie heisst der andere, irgendetwas mit Y, weiss nicht mehr, der Bündner. Der Bündner ist so quasi, weisst der Kampfsportler, der aber huere lieb ist und wahnsinnig gut aussieht. Und der Heinz ist so der Gentleman, der einfach so, immer wenn er Bachelorette sieht, oder, dann bekommt er so einen Hundeblick und du merkst so, wie er sie anschmachtet und so. Und eigentlich das ganze Rennen wird zwischen denen zwei entschieden, das ist schon lange klar. Und dann gibt es wirklich Leute, die identifizieren sich völlig mit denen. Und ich schaffe es nicht, oder? Also ich habe das wirklich nicht. Und darum ist es für mich, glaube wirklich so eine Unterhaltung, wo irgendetwas läuft vorne im Fernsehen. Ich kann meine Handy-Nachrichten anschauen und werde einfach null belastet davon.
Ja. Eben, es ist sowieso ein bisschen Guilty Pleasure von vielen Leuten, wo eigentlich viel zu intelligent wären, um so eine Show für wahr zu nehmen, aber wo sich dann mit dem halt irgendwie unterhalten und denken, ja gut, also wenn man sich für so etwas anmeldet, dann ist man selber die Schuld und muss es auch erleiden und so. Ja, genau. Aber eben, ich finde dann den Diversity-Twist finde ich dann gerade irgendwie doppelt daneben, weil ich denke, so eine Show lebt von einem bestimmten Mainstream-Schönheitsideal, oder? Und das lebt
aber
von dem,
das
oder?
Ist ja eben nachher das noch Schlimmere, was passiert. Weißt du, vorher, bevor das mit dem Diversity-Dings war, hast du einfach können sagen, okay, diese Show ist einfach so, dass Leute, die ganz nah an einer Essstörung sind und noch knapp Kraft finden, über einen Catwalk zu laufen, die werden jetzt beurteilt.
Ja, genau.
Und du hast irgendwie wie gewusst, okay, das sind Spielregeln. Das ist nicht schön, aber so ist es. Und jetzt passiert etwas viel, viel perfideres. Jetzt lässt so eine Luan das Ding gewinnen. Und sagst aber, dass sie quasi für Body Positivity steht und so ein Plus-Size-Model ist.
Mhm.
Und dann schaust du sie so an und denkst so, eigentlich sieht sie einfach völlig normal aus. Also sie ist ein bisschen gross und so, weißt du, also lang jetzt. Aber eigentlich hat sie einfach einen ganz normalen Körper, wo man halt keine Rippen sieht, weißt du, oder so.
Ja.
Und das ist dann nachher so das Ding, ja, auch solche können es schaffen, oder? Weil sie sind Personalities. Weißt du, das ist quasi das, was vermittelt wird.
Ja, das
ist
ja noch schlimmer.
Ich darum viel schlimmer. Das finde ich viel schlimmer, als wenn du dann einfach sagst, hungern alle. Also weißt du,
ja, es ist noch viel kaputter, weil dann irgendwie Leute, sag jetzt mal, normal beleibte Menschen, oder?
Genau.
Das schauen und denken, ich gehöre quasi in Kategorie Plus Size Model, oder?
Ja, also du musst eigentlich passt, sagen, du bist plus size, wenn sie anschaust. Weißt du, die ist eben wirklich überhaupt nicht plus size.
Ja.
Also wenn du jetzt die würdest sehen, da, dann würdest du sagen, die ist schlank.
Ja,
eine grosse, schlanke Frau. Und dann ist sie einfach
ist so creepy.
Nein. Ja.
Ach.
Nee.
Das sind also deine Wochenendbeschäftigungen gewesen.
Ja, nein. Ich habe auch etwas Sinnvolles gemacht. Ich war noch in Basel gewesen. Campus Basel.
Habe ich gesehen. Du hast gar nicht bescheid, dass du in der Nähe bist.
Ich habe ja keine Zeit für dich.
Okay.
Nein, es war wirklich ziemlich viel Programm gewesen. Weißt, wir sind zu oben dort angekommen und um 6 Uhr ist es losgegangen, so mit zur Nacht. Übrigens, grandiose vegane Suppe.
Okay.
Ich habe nur ein bisschen probiert, wir müssen nachher noch essen, Franzi und ich.
Mm.
Und dann ist es so losgegangen mit einem Podium, wo Tabea moderiert hat und Ronja und ich sind auf dem Podium gewesen.
Mm-hmm.
Und es ist so darum gegangen, ob man überhaupt gut handeln kann in dieser Welt. Oder?
Ja.
Weißt du, so quasi, ob alles zu komplex ist und was das so unsere Motivation, unsere Ressourcen sind für gutes Handeln. Und, so. Und Ronja ist ja noch JUSO-Präsidentin, glaube ich, irgendwie noch 2-3 Wochen lang. Hat ja das Amt schon weitergegeben. Und ist wirklich total sympathisch gewesen. Und das Krasse ist, oder? Solange du auf so einer abstrakten Begriffsebene bleibst, wie findet man Kapitalismus gut oder nicht? Weißt du, so Zeug.
Ja.
Oder ist Gier böse oder so? Mhm. Dann liegst du natürlich zuerst mal weit auseinander bei den Intuitionen. Also, natürlich finde ich Kapitalismus toll und sie nicht.
Mhm.
Aber wenn man nachher dann anschaut, was bedeutet denn jetzt das, dass man das toll findet, dann sind wir im Fall bei gewissen Themen mega nah zusammen gewesen.
Ja.
Also, jetzt zum Beispiel, wenn es um Erbschaft geht, finden wir beide ein riesen Problem. Mhm. Ich weiß quasi so wie liberale Spielregeln verletzt, glaube ich. Mhm. Oder? Also, ich meine, jeder zweite Franken, der irgendjemand besitzt, ist geerbt, nicht verdient. Oder?
Ja.
Und da musst du eigentlich so wie sagen, hey, die nehmen das ganze Spielgeld Monopoly einfach aus dem Kessel und verteilen es nicht. Oder?
Ja.
Und so kannst du einfach keinen freien Markt machen, oder?
Nein, das siehst du übrigens nur, das siehst du auch an der Frage vom Eigenheim, oder?
Ja, voll!
Es ist selbst für Leute, die das 3- oder 4-fache vom Medianlohn verdienen, praktisch nicht möglich, ein Haus zu kaufen
in der Stadt. Wenn du nicht
Anschubfinanzierung über eine Erbschaft kannst machen. Ja.
Nein, das ist eben total krass eigentlich.
Ja.
Ja, und auf jeden Fall, wir haben über so Sachen geschwätzt und dann am nächsten Tag hatte ich noch Workshop gehabt, morgen, 2 Workshop-Gruppen. Dort haben wir über das Gleichnis vom reichen Jüngling geschwätzt.
Nee, Stefan, du bist ja...
Hä?
Hey, nochmal,
du bist so
exegetisch tätig.
Ja, haben wir wirklich gemacht.
Geil.
Ja.
Und hast du dich als reicher Jüngling inszeniert?
Nein, überhaupt nicht. Aber weißt du, es ist doch so die Geschichte, wo nachher der Satz vorkommt. Es ist einfacher, dass ein Kamel durch ein
Nadelöhr
geht, dass ein Reicher
ins
Himmelreich kommt. Und das Krasse ist ja aber, die meisten denken quasi, das heisst, ein Reicher kommt nicht in den Himmel.
Mhm.
Und die Frage, die ja aber der reiche Jüngling am Anfang stellt, ist ja die, was muss ich machen, um ewiges Leben zu bekommen?
Ja.
Und dann zählt ja Jesus einfach so 7 Regeln auf, die jetzt, ehrlich gesagt, nicht so mega, mega krass innovativ sind.
Mhm.
Also so irgendwie 3 Sachen, die man im Strafrecht oder im Zivil Strafgesetzbuch kennen. Dann kommt so Verhalten vor Gericht und am Schluss noch Ehre, Vater und Mutter. Oder? Ja. Also die Altersvorsorge musst du auch noch garantieren.
Ja, es ist eigentlich so ein bisschen jüdischer Minimalkonsens.
Völlig, oder? Und das ist ja dann. Und dann hat es ja. Und sagt ja, das halte ich alles ein. Und dann schaut ja Jesus an, bekommt ihn gern. Und dann will er ihn da irgendwie rekrutieren für seine Crew, oder? Die da so irgendwie mit der Reich Gottes Idee unterwegs sind. Aber das ist ja nochmal etwas ganz anderes als ewiges Leben, oder? Und das ist halt ist irgendwie noch spannend gewesen, dass man so
hat. So gut. Ja. Ha! Ja, ich habe das dann auf Insta wahrgenommen, dass du da in der
dass
Region
da ganz nah bin.
Deinen eigenen Gig noch abziehst. Aber wir sind unterwegs als Familie noch. Am Sonntag sind wir noch eine Velotour machen. Haben noch
mit der ganzen Familie
Velo? Ja. Das erste Mal eigentlich, wo wir so länger mit dem Velo gefahren
sind. Aber kannst du jetzt ganz ehrlich sein? Weil ich finde immer so, das ist so etwas, was ich mir immer unheimlich schön vorstelle. Mm. Eine Velotour mit der Familie. Ist es nachher auch so?
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja, ich bin wahnsinnig stolz auf unsere Kinder, die das mitgemacht haben. Aber ich muss sagen, es war nicht ganz einfach gewesen, weil im Prinzip der komplette Familie nach 3/4 Stunden das Fütli so grausam wehtun hat. Und ich gemerkt habe, dass ich einfach der Einzige bin, der ein Velo hat, das diesen Namen verdient. Weißt du, der Rest der Familie, die haben irgendwie so Klapperstörche, wo man halt für eine Fahrt auf den Bahnhof kann brauchen. Genau. Aber wenn du dann mal so wie irgendwie so 15, 20 Kilometer oder 30 fahren, oder? Dann zeigt sich halt ein Gewicht von diesen Göppel, oder? Die haben sie irgendwie aus einem Preußenpanzer rausgefräst.
Dass man Kindervelo einfach doppelt so schwer
macht wie so die
Erwachsenen. Ja, so das ist eigentlich so, wie wenn wir auf einem grossen Töff würden hocken, hat es das doppelte Gewicht von uns, oder?
Ja.
Etwa so ist das mit dem Kindervelo.
Wir haben dann am Schluss sind dann noch einen Stutzen auf, den sie nicht mehr mögen. Und dann haben wir die Velo gestossen. Am Schluss haben unsere Kinder mein Velo gestossen, weil sie gemerkt haben, meins ist viel leichter zum Stossen. Okay. Aber dann haben wir einen Brötliplatz gesucht und haben uns dann neu dazu gesellt, wo schon 4 Frauen am Brötle waren. Und das war irgendwie so eine witzige Begegnung, weil die haben dort den halben Wald entzündet. Wir haben schon beim Vorbeifahren gesehen, wie die riesige Baumstämme, so richtige, so wirklich oberschenkeldicke Prügel, haben die dort angeschleppt. Zierliche Frauen, weißt du, haben das dort angeschleppt.
Die einfach so am Boden rumgelegen?
Hey, ja, seit weiter vorne hat sie so vom Försterring aufgeschichtet und die haben die von dort geholt, haben die vor die Grillstelle gebracht und wo ich näher ankomme, merke ich, dass sie gar nicht den Grill in Betrieb genommen haben, sondern vor dem Grill ein riesiges Feuer gemacht haben, wo schon, also sie waren nur noch Gluten gewesen, und dann haben sie Berge mit Gluten haben sie in so grossen Metallschalen aufgeschichtet, haben dann mit einer Heugabel haben sie die Metallschalen in einem Griff haben sie die gepackt und ständig hin und her bewegt und dann habe ich dann mit der Zeit beim Beobachten mitbekommen und ich habe dann auch zurückgefragt, ja, was machen die da? Das ist so eine kosovarische Spezialität, die die da gemacht haben. Die 4 Frauen sind seit dem Morgen am 10 Uhr sind die am Führen gewesen dort, haben Berge mit Glut produziert und das dann in so einer Schale haben sie so Teig aufgeschichtet und dann immer mit Rahm bepinselt und den Teig wieder umgelegt und wieder Rahm bepinselt. Hey, es ist nicht süß, sondern es scheint pikant, das Ganze, ist aber vegetarisch und braucht irgendwie 4 bis 6 Stunden zum Herstellen, oder? Und die haben eine Bombenstimmung gehabt dort, weisst, haben immer wieder sich so ein bisschen, manchmal auch angezündet, manchmal auch angezickt, aber es war immer ein riesen Schaiaweia um das Feuer herum. Und sie hat dann gesagt, ja, jetzt am Nachmittag kommen dann noch 20 Leute und so. Und dann sind da die ganzen...
Okay.
Ja, das sind also die ganzen,
sind eigentlich am Morgen alles vorbereitet,
am
Nachmittag
so ist das. Es sind wirklich so Kosovo-Albaner, wo
ist
dann...
Ist irgendein krasses Fest?
Eben nicht, oder? Ich habe dann gefragt, ja, was ist denn der Anlass von dem? Und sagt sie, ja, Anlass, es ist Sonntag. Jeden Sonntag. Große Party und so, weißt du? Und dann sind wirklich am Nachmittag sind die dicken Mercedes angefahren und dann sind Väter ausgestiegen und sind dazugestossen. Grosseltern dabei, ja, sind mindestens 3 Generationen so am Platz, gut, weißt du? Eine riesen Stimmung, alle eins Hallihallo. Wir haben nebendran da ganz stumm unsere Servela auf die so verbliebenen Kohle gegeben und so, ja, weißt du? Ja, ja. Und haben einfach gestaunt, wie. Also ich habe es wirklich so geil gefunden. Die haben mich im breitesten Basler-Dialekt begrüßt, ja, haben mir auch zu verstehen, ja, aber ihr sind ja nicht. Also ihr sind ja nicht von da, oder? Ihr sind ja irgendwie so quasi. Also so ihr kommt
Ostschweiz.
Genau, so Ostschweiz, die fremden Fötzel, wenn die ihren Servela auf unser Feuer legen. Sie sind so einerseits so voll Basel so identifiziert, ja, gewesen, ja, weißt du? Ja. Und mir zu verstehen, also ich bin den einen, ich komme dann nicht aus unserer Region, oder? Und gleichzeitig die Doppelidentität, wirklich so die kosovarische Spezialität, die sie da in stundenlanger Arbeit die Frauen
vorbereiten. Aber was ist denn die Spezialität
gewesen? Wir sind gegangen, wo es noch nicht fertig war. Sie hat gesagt, wie es heisst, 3 Buchstaben, aber ich weiss es nicht mehr. Es wäre nicht schwer zu merken.
Jetzt, nein, ich google jetzt das. Du musst jetzt einfach schnell ein bisschen reden.
Ja, also ich habe es einfach irgendwie faszinierend gefunden. Einerseits die doppelte Identifizierung mit Basel, mit dem Basel-Biet und ihre Herkunft aus dem Kosovo. Und andererseits einfach die Tatsache, dass die regelmässig mit so einem Aufwand.
Ja, einfach wie jeder Klient. Also das machst du ja nicht jeden Sonntag.
Ja, ich nehme nicht an, dass sie jeden Sonntag die Spezialität machen, aber dass sie als Familie, erweiterte Familie, mehrere Generationen jeden Sonntag zusammen verbringen, ist offenbar Usus dort, oder?
Das ist aber schon cool.
Und ich habe es cool gefunden, weil ich gefunden habe, oder denkt, es
Pita. Gibt...
Hä?
Pita.
Nein, es war nicht Pita. Ich komme dann schon noch drauf. Ich kann es dann vielleicht im Begleittext schreiben.
Nein, Pita ist ja das Brot.
Ja, ja,
das ist
ja
das Brot. Das ist Sarajevo. Was könnte... Ah, oh, warte mal. Flieh.
Ja, Flieh.
Flieh. Flieh, Kassmann. Genau, so jetzt macht man in so krassen Töpfen. Also es ist ja hure Jäs.
Ja, ja.
Riesig.
Ja, ja, das war ein riesiges Ding. Ja, Flieh hat es geheißen. Genau. Jetzt, wo du es sagst, klingelt es wieder.
Ah, Hammer.
Ich habe so gedacht, ja, es gibt schon Schweizer, die feiern und machen, aber das ist grundsätzlich schon eher etwas, wo uns verloren gegangen ist oder vielleicht auch nie gehört hat, so das multigenerationale Zusammentreffen, wo irgendwie hin zum Kunst regelmäßig feiert und wo man keine Kosten und Mühe scheut, um es gut haben miteinander. Mich hat das noch beeindruckt. Irgendwie.
Aber das ist ja so richtig mit Gräbteig
etc. Ja, 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 ja. Die haben immer wieder so Schichten eingelegt. Und
genau, und dann tust du so Sahne, Butter, Naturjoghurt, Salz immer wieder dazwischen.
Ja, genau.
Stimmt das?
Ja, ja, genau, so hat sie es beschrieben.
Das war eigentlich ein vegetarisches Barbecue gewesen,
ja,
was du da miterlebt hast.
Ja, voll. Voll.
Super. Und die sind also dort mit euren Klöpfern?
Ja, ja. Wir haben es auch gut gehabt, aber es ist mir den einen Weg, ist mir das Schaffhauser-Liedli in Sinn vom Dieter Wiesmann, bloß eine kleine Stadt. Wo ich ja damit aufgewachsen bin, gell, als Schaffhauser. Ja. Und dort heisst es irgendwie in einer Strophe, heisst, und wenn es mal ausnahmsweise fidel und lustig tut, sind beim Näherschauen
sicher
die Italiener. Genau. Oder? Und das ist so, das ist mir in den Sinn gekommen, weil ich einfach denke, ja, das habe ich jetzt bei Schweizer selten beobachtet. Und ich finde es eigentlich cool, weißt
du? Ja, das ist schön. Super. Ah, oh, wunderbar. Hey, jetzt bekomme ich richtig Lust, mal wieder so einen Grill oben zu machen. Ich bin ja gar nicht so der Waldgrillierer.
Ah, nicht?
Hey, nein, bei mir ist es irgendwie immer so, wie soll ich sagen? Ich tue ja wahnsinnig gerne so Grill oben machen. Also das finde ich wirklich
toll. Ja, ja.
Aber im Wald habe ich immer Angst, ich fackle den ganzen Wald ab.
Ah.
Also weißt du, wenn es nachher so kommt, kann winden und du hast so ein richtiges Feuer, so mit einer richtig krassen Glut. Und dann ist es wirklich so, auch wenn wir fertig sind und literweise Wasser geholt haben, um drüber zu lernen,
ja,
dann kommen wir so, vielleicht ist irgendetwas noch dort geblieben, das glüht und nachher brennt das Ding und so. Nein, wirklich.
Okay, ist interessant. Aber machst du denn so wilde Feuerstellen irgendwo, oder was?
Nein, aber weißt du, es ist ja wirklich so, dass die meisten Feuerstellen, die so eingerichtet sind, die sind echt sehr, sehr klein. Also, von den Abmessungen her, mit den Steinen drumherum, oder?
Mhm.
Und wenn du nachher so ein bisschen wirklich schichten und so ein bisschen etwas Grösseres machen, wo jetzt mehr als eine Stunde etwas davon hast, dann gibt es halt gleich ein Rechtsding.
Du, gehör, ich sehe, du hast es jetzt nicht beschrieben, aber ich weiss genau, zu welchem Grilltypus du gehörst. Das sind so die, wo du irgendwie 4 Stunden später an die Grillstelle kommst und wie ich auf den Grill schauen und schmerzeln dir noch die Augenbrauen ab, weil es noch so viel Glut hat, oder? Es gibt so Leute, die, es hat doch in Basel und Baselbiet, haben sie bei offiziellen Feuerstellen, tun sie ja sogar Feuerholz aufschichten.
Ja.
Und es gibt einfach Leute, die dann so einen Halbsteherholz einfach einmal verführen und den Grill, den Gusseisen-Schaffhauser Georg Fischer Gusseisen-Grill beugt es einfach durch, wie sie irgendwie eine Kerntemperatur von 800 Grad überschritten
haben. Ich bin näher an dem. Nein, weil ich finde Feuer so etwas Schönes. Und gleichzeitig denke ich immer wieder, ich weiss ja, dass ich manchmal ein bisschen übertreibe. Darum, eben so mit meinem, ich gebe es jetzt zu, Gasgrill auf der Terrasse, da habe ich irgendwie das Gefühl, das habe ich im Griff.
Ja.
Das ist so wirklich einfach mehr Kochen als die. Musst du dir übrigens etwas erzählen?
Oh nein.
Weißt du, was wir haben?
Was?
Neu. Also es ist so, der Mann von der Mutter von meiner Frau hat uns eine Fritteuse vorbeigebracht.
Oh, hör auf.
Die habe ich gebraucht.
Krass. Hey, habe ich noch nie gehabt,
Fritteuse. Das ist das Geilste, was es gibt. Man versteht, nachdem man es mal gemacht hat, auch, warum Menschen den Aufwand scheuchen.
Ah ja?
Ja, also das Essen wird grandios. Also wirklich so Pommes, frische Pommes aus der Fritteuse. Das ist unglaublich.
Ja.
Aber eben, du hast nachher dann einfach 3,5 Liter Öl.
Ja eben.
Das ist völlig absurd. 3,5 Liter Öl für irgendwie Pommes und ein paar Nuggets.
Das ist eben der Punkt, darum habe ich das gar nicht in den Weg gezogen.
Dann habe ich aber herausgefunden, du kannst das Öl wie reinigen. Also du hast so Peterli drin und rohe Herdöpfelscheiben. Und dann sollst du das Zeug wieder rausziehen.
Echt jetzt?
Ja, aber dann hast du trotzdem einfach ein Gefäß mit 3,5 Liter Öl.
Gut, ewig kannst du es ja auch nicht behalten.
Nein.
Aber vielleicht kannst du ein paar Tage behalten. Oder? Ja. Dann, weil das ist immer... Das
aber du kannst ja jetzt gleich nicht jeden Tag... Natürlich wünschen wir uns, dass das geht. Aber... Wenn du lang möchtest leben, kannst du ja nicht jeden Tag einfach dein Znacht frittieren.
Nein, und mich hat das immer davon abgehalten, das überhaupt in Erwägung zu ziehen, so etwas zu kaufen. Weil ich denke eben genau das, da hast du 3 Liter Öl, entweder musst du es wegleeren, was ich extrem schade finde, wenn du es nur einmal gebraucht hast, oder du musst dann irgendwie tagelang irgendwie Zeug frittieren.
Voll.
Und frittiertes Zeug kannst du ja auch nicht irgendwie eingefrieren oder, weißt du, du musst es ja wirklich dann gerade essen.
Das musst du wirklich essen.
Aber natürlich finde ich es geil, weißt du, also wenn du mal so Churros gehabt hast oder so, im Schaffhauser-Biet gibt es doch die Schläufer, die Schlatenmarikli und so. Das wird da frittiert. Früher haben sie die noch im Tierfett frittiert.
Ah, krass. ich habe jetzt so eine ganz wüste Fantasie. Ich habe mir so vorgestellt, was würde echt passieren, wenn man Spare Ribs, weißt du, würde ich wirklich so zuerst smokern, dann hätte wirklich so niedergaren, bis sie fast auseinanderfallen. Und dann die Stückchen noch schnell frittieren. Was würde euch denn passieren?
Ah, ich weiß
nicht. Ich habe es noch nie
gehabt. Ich befürchte...
Fried Spare Ribs. Ja. Ich meine, das muss der Shit sein.
Ich befürchte, sie würden sich einfach sehr vollsaugen. Weißt du, es ist vielleicht dann nicht so geil.
Aber
so
das ist im Fall wirklich so eine Angst. Ich glaube, die kann ich dann nehmen. Weil das ist noch verrückt. Das Öl, das zieht jetzt überhaupt nicht ein bei dieser Temperatur.
Okay.
Also die Pommes sind nicht fettig nachher, weißt du, wenn du das machst oder so. Das ist wirklich...
Wenn es abtropfst und so, dann...
Nein. Also wenn du jetzt in der Pfanne etwas in Öl machst, das saugt ja wirklich auf.
Ja.
Aber in der Fritteuse im Fall wirklich nicht. Oder vielleicht hoffe ich es.
Es gibt schon geiles Zeug, wo ich sonst nie kochen würde, ich würde machen. Weißt du, so Zwiebelring zum Beispiel oder auch so wie heissen die nicht Calamaris, die Tintenfischringli.
Ja. Doch, das sind Calamaris.
So Zeug ist halt schon geil frittiert.
Oder weißt du, so ein Frito Misto selber machen.
Hey. So im Bierteig und so Zeug.
Vielleicht muss ich das jetzt gleich mal machen.
Aber weißt du, was ich gemacht habe übers Wochenende? Ich habe 8 Bulle-Schenkel habe ich
in einer... Eure Veggie-Phase ist in dem
Moment. Ja, ist vorbei. Jetzt, Gott sei Dank, oder? Obwohl ich seine Tochter schon immer noch sehr, sehr vorsichtig Fleisch isst, aber sie hat jetzt auch wieder zum Teil angefangen.
Ja.
Und moderat haben wir wieder eingesetzt.
Aber eigentlich ist es, glaube ich, gut, mal so etwas zu machen.
Dann, sicher. Mhm. Nein, ich bereue es auch nicht. Ich habe einfach gemerkt, wir haben ja darüber geredet, wie es im Alltag manchmal kompliziert werden können. Aber jedenfalls, ich habe dann mal wieder gefunden, jetzt machen wir so richtig etwas, so Bullenschenkel mit einer mit einer Cornflakes-Marinade. Mega geil.
Oh, klasse.
Mega geil.
Und wie heißt
das? Im Backofen. Ich habe es im Backofen gemacht.
Ja, ja.
Aber es wird wirklich richtig knusprig. Also richtig knusprig. Es war sehr, sehr geil gewesen. Und eben halt fast praktisch kein Öl dran, aber dann so im Mehl und in den Eiern und dann in den Cornflakes. Das wird mega geil.
Und was machst du für eine Temperatur, wenn das nachher im Backofen
ist? Ja, so 200 Grad.
Das 200 Grad gut für Cornflakes?
Ja, ja.
Okay, super, das hätte ich jetzt nicht
gedacht. Nein, das wird richtig knusprig.
Hey, kommt, bevor wir ein Kochbuch schreiben sollten wir, glaube ich, mal arbeiten
wieder. Ja, genau.
Merci, wenn ihr bis jetzt dranbleiben. Vielleicht habt ihr jetzt gerade die Agenda vorne, dann könnt ihr euch schon mal den 24.06. das grosse RevLab Sommerfest im H50 in Zürich einschreiben. Wir würden uns mega freuen, wenn ein paar von euch kommt. Und wir könnten sagen, das ist unser Schall- und Rauch-Grüppli.
Ja, genau. So.
Das wäre echt cool. Und ja, habt eine gute Woche. Startet schön in den Tag. Und wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche nicht, Manu. Nächste Woche ist ja Pfingstmontag.
Da fällt ja nochmal eine
Frage. Was machen wir denn?
Ich weiss es noch nicht. Lass uns spontan schauen.
Vielleicht machen wir einfach so eine Remote-Sitzung, wo wir eins aufnehmen.
Das könnten wir. Oder dann am Dienstag. Wir
oder am Dienstag. Also wir finden einen Weg. Wir hören uns nächste Woche. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann gibt es am Mittwoch von dieser Woche schon ausgeglaubt.
Ja.
Und dann haben wir ein ganzes Lesungsbuch.
Oder? Der Mittwoch.
Ja, der Mittwoch.
Ja. Also sehr, mega sehr toll. Geil. Wirklich. Die Bibel und ich.
Ja, der Name klingt jetzt nicht so geil. Aber es ist vom Jacobs, so einem liberal-agnostischen Bewohner von New York, der selber jüdische Wurzeln hat. Und der lebt ein Jahr lang nach allen etwa 700 Regeln, die er in der Bibel hat gefunden
hat. So geil.
Und setzt das alles um. Also, wäre schön, wenn ihr einschaltet am Mittwoch und eine gute Zeit euch allen. Ciao zusammen.
Ciao zusammen. Tschüss.